Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast.
Schaut doch einfach mal vorbei. Ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt ihr uns auch weiter zuhören und wir sehen uns sicher dort.
Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge Wixpedition. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, ob es auch Unternehmen außerhalb von Asien gibt, die ihre Mitarbeiter zum Singen von Firmenhymnen verdonnern, dann seid ihr genau richtig.
Willkommen beim Podcast, der euch auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Ja, hier sind wir endlich wieder. Ihr habt es ja vor einer Woche schon gehört. Nach langer Pause melden sich aus dem neuen Studio zurück der Jan
und der Chris. Und ja, aus dem neuen Studio, das ist hier das Stichwort, denn wir sitzen jetzt hier das erste Mal für eine reguläre Folge im neuen Studio und es ist fantastisch, auch wenn hier gerade um uns drumherum noch gefühlte 1,5 Kilometer nicht gesteckte Kabel liegen, wenn hier noch einiges zu tun ist und auch unser Podcasting-Tisch momentan noch ein kleines Chaos darstellt, ist es doch sehr schön, nach vielen Wochen der Bauarbeiten hier zu sitzen und zu sagen, ja, jetzt haben wir endlich ein vernünftiges Studio und das Wir ist eigentlich auch großartig, denn das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts sitzen wir am selben Tisch?
Ja, genau. Direkt als wir mit der Wixpedition auf unsere Reise gegangen sind, wurden wir jeweils nach Hause verbannt und mussten dauerhaft immer getrennt voneinander aufnehmen und waren dann nur über das Internet verbunden. Das hat sich jetzt erledigt. Leider nicht, weil sich die ganze Pandemie-Sache erledigt hat, sondern aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt im gleichen Gebäude wohnen, macht es dann auch keinen Sinn mehr.
Richtig.
Und unser Internet ist auch noch schlecht, dementsprechend. Das würde auch nicht mehr funktionieren.
Das ist auch richtig. Ja, also wenn ihr mehr zum neuen Studio hören wollt, hört einfach die Folge vor dieser. Da erklären wir euch das Ganze so ein bisschen ausführlich. Heute geht es einfach direkt ins Eingemachte, denn, ja, wie wir schon gerade gesagt haben, der reguläre Service wird heute wieder aufgenommen. Es gibt wieder reguläre Folgen und heute starte ich dann auch mit meinem ersten neuen Thema.
Genau, leg mal los.
Genau. Mitte der 70er Jahre starten wir heute, also der 1970er Jahre. Und es ist eine Zeit, in der Computer noch etwas wirklich Exotisches sind. Gerade der Kreis der Heimanwender ist noch sehr überschaubar. Und die Enthusiasten, die sich so mit dieser neuen komischen Technik auseinandersetzen, sind dann auch wirklich mehr an der Technik interessiert als an einem realen Nutzen, denn du konntest noch lange nicht wie heute halt hingehen und mit dem Computer irgendwas Sinnvolles machen, sondern das war dann eher so das Ding von, ich finde das interessant und ich bin überhaupt in der Lage, dieser Maschine irgendetwas zu entlocken. Wir befinden uns in einer Zeit, in der die CPUs 8-Bit-CPUs waren. Wir sind jetzt ja so langsam bei 64 angekommen in der heutigen Welt. Diese Bitzahl, weißt du, wofür die steht, was die macht? Das ist die sogenannte Wortbreite. Die Wortbreite gibt an, wie viele Zeichen pro Takt eine CPU verarbeiten kann. Das heißt, in diesem Fall haben wir 8-Bit, also ein Byte, das dann pro Takt, der Takt wiederum ist das, was wir kennen durch die Megahertzzahl. Und dementsprechend, wir konnten halt 8 davon durchschieben. Das heißt, heutzutage kann ein Prozessor 8x8 mit einem Takt durchschieben und ist dazu noch um viele tausendmal schneller geworden. Gut, eine typische CPU aus dieser Zeit war dann der Intel 8080. Das heißt, wir hatten noch keinen x86, wie wir das heute noch so kennen, als Legacy, sondern 8080 hieß das Ding damals. Und wie skurril und futuristisch ein Computeranwender der 70er Jahre gewirkt haben muss, zeigt sich einfach, wenn man sich mal so einen beliebten Rechner aus dieser Zeit anguckt. Und zwar den Altair 8800. Das war ein sogenannter Mikrocomputer. Ja, so. Mikro ist das so lange, wenn man davon ausgeht, dass ein Minicomputer, also die nächste Klasse, die da drüber ist, ungefähr die Größe eines Kühlschranks hat. Der 8800 kam in einer schönen großen Kiste und der hatte zwei Dinge einfach gar nicht in der Kiste dabei, die du heutzutage immer noch bei jedem Computer irgendwo erwartest und die du auch als selbstverständlich dazu ansiehst. Und zwar Ein Monitor.
Und ein Eingabegerät.
Ohne Tastatur. Das war nämlich beide nicht drin. Eingabegerät war im Prinzip drin, denn wenn man sich den Altair von vorne anguckt, dann hat der vorne dran eine Serie von Kippschaltern und Leuchtdioden. Mit den Kippschaltern kann ich Eingaben machen. Mit den Leuchtdioden sehe ich eine Ausgabe. Ja. Es gibt zum Programmieren des Altair noch ein externes Terminal, das man anschließen kann, damit man da eben was reinprogrammieren kann. Aber grundsätzlich in der Benutzung des Altair arbeitest du damit, dass du einen Zustand herstellst durch die Kippschalter und der Rechner dir daraufhin durch blinkende Leuchtdioden sagt, was dann dabei rauskommt. Das heißt, du musst schon dich sehr intensiv mit einem Computer beschäftigen können, um überhaupt das Ding dazu zu bekommen, irgendetwas für dich irgendwie Verwertbares am Ende rauszuschmeißen. Es gab aber für diesen Rechner auch schon eine Programmiersprache, die dafür extra angepasst worden ist, und das war BASIC. BASIC kennen viele Leute, die so alt sind wie wir tatsächlich.
Aus der Schule, glaube ich, ne?
Ja, auch weil wir... Noch
irgendwie in Grundlagen zumindest gemacht.
Ja, und du hast ganz, ganz viele Leute gehabt, die, so wie ich zumindest, einen C64 hatten. Und auch der C64 hat als Programmiersprache BASIC. Na? So, und BASIC wiederum war die erste Software, die eine kleine Firma aus Seattle vertrieb. Und das war Microsoft. Und die hatten halt dieses BASIC für den Altair angepasst und haben dementsprechend für den Altair eine Programmiersprache verkauft. Und Microsoft wird uns jetzt in der nächsten Zeit hier sehr, sehr häufig begegnen, denn mein heutiges Thema ist auch ein Microsoft-Produkt und das ist MS-DOS. Und von BASIC bis MS-DOS ist eine interessante Geschichte, die ich euch nicht vorenthalten möchte und jetzt mal so ein bisschen ausbreite. BASIC hatte natürlich auch so seine Schwächen, das war im Grunde halt eine Programmiersprache, die verfügbar war, die relativ einfach anzupassen war, die aber auch nicht so universell gedacht war, als sie mal entwickelt worden ist.
Ich stelle jetzt mal eben schnell gerade eine Zwischenfrage für die Hörer da draußen, die so wie ich nicht so bewandert in der Computertechnologie sind. Die Programmiersprache erlaubt mir, dem Computer, also diesem 8080 mit seinen Leuchtdioden, verschiedene Zustände anzunehmen, um auf meine Eingaben zu reagieren.
Ja, also A, das ist der 880.
Ah, Entschuldigung.
00, also 8800. Der 8080 war der Chip. Auf jeden Fall, die Programmiersprache erlaubt dir, wirklich ein Programm zu schreiben, das dann ausgeführt wird. Das heißt, ich sage dem Rechner in dem Falle, die Kippschalter, die ich jetzt kippe, haben folgende Bewandtnis. Und Sachen, die ich damit mache, werden auf eine bestimmte Art und Weise ausgewertet, um dann in einer bestimmten Art und Weise die Leuchtdioden letztendlich anzuzeigen.
Also ist die Programmiersprache das, was mir erlaubt, dem Computer verschiedene Ausgaben zu entlocken für das, was ich reingebe?
Ja, es erlaubt dir überhaupt, mit dem Computer zu interagieren, ja, weil letztendlich musst du ja immer irgendeine Sprache haben. Du kannst natürlich auch auf Maschinencode gehen, dann musst du aber wiederum so viel über Computer verstehen, dass du wirklich weißt, wie alle einzelnen kleinen Komponenten in dem Rechner funktionieren und wirklich einer Komponente sagen, das ist der Zustand und das ist der Zustand. Und das ist halt machbar, natürlich. Das ist Assembler-Programmierung, wo du super nah dran bist. Dadurch kannst du super kleinen Code schreiben, weil es das Geringste ist, was du tun kannst. Aber dafür musst du dich absolut damit auseinandersetzen, weil das nichts mit menschlicher Sprache zu tun hat. Und eine Programmiersprache probiert immer, das im Grunde so ein bisschen einfacher zu machen. Das in einer Programmiersprache hast du wie die klassische If-Then-Schleife, die dann wirklich in der Sprache steht, if, einen Zustand, den du wählst, then und so weiter.
Anderes.
Das heißt, es erlaubt dir im Grunde mit einer Hochsprache, mit einer Sprache, die ein Mensch sprechen kann, im Grunde mit dem Rechner zu interagieren. Das macht es eigentlich überhaupt erst zugänglich.
Liebe Leute, hört dazu einfach auch nochmal unsere Folge zu Ada Lovelace.
Richtig, da haben wir den Start der Programmierung. Auf jeden Fall gab es für diesen Altair auch schon eine Datenträgerverwaltung. Und diese Datenträgerverwaltung, welche das ist so ein Ding, das tatsächlich sie sich bis heute irgendwo durchgekämpft hat, denn es war FAT, es war File Allocation Table und FAT kennen wir bis heute, ja, weil FAT immer noch bei USB-Sticks und bei Speicherkarten als Datenträgerverwaltungssystem dran liegt, natürlich in viel späteren Versionen, aber damals ging das schon los. BASIC war jedoch für komplexe Anwendungen und gerade im Zusammenspiel mit anderen Sprachen nicht geeignet. Insbesondere wegen der immer noch sehr begrenzten Hauptspeichermengen in diesen frühen Computern. Ja, und auch weil BASIC für neue Computer immer erst relativ aufwendig angepasst werden musste. Denn du hast ja das Ding, ja, du willst dem Anwender dieselbe Sprache zur Verfügung stellen, du musst aber unter Umständen im Hintergrund in der Übersetzung unglaublich viel anpassen, damit das wieder funktioniert. Jedenfalls war so relativ schnell klar, dass ein unterliegendes Betriebssystem geschrieben werden muss. So, und der erste Marktführer für ein Betriebssystem, das erste Betriebssystem, das sich wirklich sehr verbreitet hat und auch gut funktioniert hat, war Control Program / Monitor, also CPM. Und das wurde von Gary Kildall mit seiner Firma Digital Research, beziehungsweise als sie gegründet wurde, hieß sie noch Intergalactic Digital Research, entwickelt und vertrieben. So, Gary Kildall war in gewisser Weise der komplette Gegenentwurf zu Bill Gates. Gary Kildall dachte praktisch und wissenschaftlich, aber er war nicht unbedingt auf Profitmaximierung aus. Gates hingegen war zu diesem Zeitpunkt bei Microsoft bereits der größte Lieferant für Computersprachen, aber man muss dabei bedenken, der Markt war noch sehr, sehr klein. Mhm. CPM konnte zu diesem Zeitpunkt schon rund 600.000 Mal verkauft werden und war als erstes Betriebssystem der absolute Standard global. Kildall hatte das System ursprünglich tatsächlich zunächst einfach für sich selbst geschrieben und erst langsam verstanden, wie viele Anwender es nutzen könnten.
Aha.
Kildall sah in Bill Gates auch keine Konkurrenz. Er dachte, es ist einfach alles in Ordnung, es passt perfekt. Gary hat das Betriebssystem, Bill hat die Programmiersprachen. Beide brauchen einander. Gary ließ CPM nicht mal patentieren und war dafür bekannt, jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen.
Wow.
Ganz anders sah es bei Bill Gates aus. Er hatte einen geschäftlichen Killerinstinkt und das schon sehr, sehr jung und er ließ keinen Konflikt aus. Er ist Sohn eines erfolgreichen Anwalts und das prägt ihn spürbar. Es gab für ihn keine unüberwindlichen Hindernisse, nur Aufgaben, die man organisieren und dann Stück für Stück abarbeiten kann. Seine Konzentration gilt als vollständig in dieser Zeit. Das heißt, dass wenn er mit einer Aufgabe begonnen hat, er alles andere komplett ignoriert hat. Und das ist nach vielen Zeitzeugen auch ein Ding, wo sie sich gut daran erinnern, denn es ist mehr als einmal passiert, dass er zu wichtigen Geschäftsterminen komplett stinkend gekommen ist, weil er die Nacht durchprogrammiert hat, auf dem Boden seines Büros geschlafen hat, aufgestanden ist und zu dem Meeting gegangen ist, weil ihm das komplett entgangen ist, dass es vielleicht interessant gewesen wäre zu duschen. Ja. So, jetzt kennen wir beide Kontrahenten, die wir im Grunde haben, auch wenn die beiden noch gar nicht wissen, dass sie Kontrahenten sind, denn zu diesem Zeitpunkt ist es erstmal so, dass das gar kein Problem ist, weil auch Bill Gates ja nichts hat, was irgendwie macht, dass Kildall für ihn irgendwo eine Konkurrenz ist. Mhm. Und sie wissen auch beide noch nicht, was für ein Wettkampf da auf sie zukommt.
Puh.
Und jetzt ist es Zeit, den dritten Spieler in dieser Geschichte vorzustellen. Der dritte Spieler ist Big Blue.
Big Blue?
Big Blue. Big Blue, kennst du? Weißt du, wer Big Blue ist?
Nee.
Big Blue ist IBM. Ja, um zu verstehen, was IBM in dieser Epoche war, muss man so ein bisschen in die Geschichte erstmal von IBM reingucken. Denn wir gucken jetzt von 1980 aus gesehen. Was schätzt du, wann IBM gegründet worden ist?
Wahrscheinlich 1940 bis 50.
IBM wird dieses Jahr 110 Jahre alt. IBM ist nämlich am 16. Juni 1911 gegründet worden.
Wofür steht IBM?
International Bureau Machines.
Okay.
Es gab ein Vorgängerunternehmen, das von Hermann Hollerith oder Herman Hollerith, einem deutschstämmigen Amerikaner, gegründet wurde. Und das war die Tabulating Machine Company, ja, TMC. Hollerith gründete diese und er war ein sehr, sehr erfolgreicher amerikanischer Unternehmer und Ingenieur. Und er war der Erfinder des nach ihm benannten Hollerith-Lochkartensystems in der Datenverarbeitung. Mhm. Das heißt, er ist im Grunde derjenige, der Lochkarten nicht als allererster benutzt hat, aber zur systematischen Speicherung und Kontrolle von Geräten halt eben weiterentwickelt hat. Und diese Hollerith-Maschine war richtig interessant geworden, als er es geschafft hat, der amerikanischen Regierung für das Zensusbüro für die 1890 stattfindende Volkszählung zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und zwar nicht zu verkaufen, sondern zu vermieten. Ganz interessante Sache. Und das war bahnbrechend. Denn in nur 2 Jahren mit nur 43 seiner Maschinen und 500 Angestellten als Bedienpersonal dafür hat er die Auswertung der kompletten Volkszählung gemacht. Und zuvor hätte dieselbe Anzahl an Mitarbeitern dafür 7 Jahre gebraucht.
Nicht schlecht.
So, dieses neue Unternehmen IBM hat dann 1911 bereits 1.300 Mitarbeiter beschäftigt.
Oh.
Ja, ist also nicht aus dem Nichts gestartet und war spezialisiert auf Lochkarten, kommerzielle Wagen und Uhren. Es gab auch einen deutschen Lizenznehmer und den auch schon ab 1910, also schon noch mit der Vorfirma. Und das war die Deutsche Hollerith-Maschinengesellschaft Dehomag aus Berlin. Mhm. Die gab es von 1910 bis 1949. Danach wurde das IBM Deutschland, über auch noch mehrere verschiedene Zwischenstufen, aber letztendlich ist heutzutage IBM Deutschland. Die Dehomag geriet später stark in Bedrängnis, denn es wurde festgestellt, dass sie mit ihren Lochkartensystemen für das NS-Regime die Erfassung der jüdischen Bürger mitgemacht hatte und dementsprechend den Holocaust effizienter gemacht hat. Interessanterweise war IBM dann wiederum technischer Ausstatter später der Nürnberger Prozesse. Ja, denn sie hatten das erste elektrische System für Simultandolmetscher mit Mikrofonen, Mischpulten und Kopfhörern entwickelt. Aber verlassen wir diese dunklen Zeiten. Ende der 1950er, Beginn der 1960er entwickelte IBM die ersten Computermodelle mit dem 701 und dem 1401 und den dazugehörigen Peripheriegeräten. Das waren Magnet- und Trommelspeicher, wie beim IBM 3054 RAMAC. Dieser RAMAC ist ein absoluter Meilenstein in der Anwendung von Computern, denn es war der erste Computer, der eine Festplatte hatte. Mhm. Ja. Und des Weiteren gab es halt damals auch schon Bandstationen und Drucker. So, aber nochmal zurück zum RAMAC und seiner Festplatte, denn das ist echt sehr, sehr spannend. Die Festplatte des RAMAC, zunächst mal die Ausmaße. Sie ist 152,4 cm mal 172,72 cm mal 63,5 cm groß.
1,70 Meter mal 1,50
Meter. 1,70 Meter mal 1,50 Meter mal 63 cm.
Welche Speicherkapazität hat die gehabt?
Na, kommen wir gleich noch hin. Erstmal in der Platte, also in dem Verbund Festplatte. Da sind ja auch bis heute mehrere Scheiben drin. Mhm. So. Erstmal überhaupt die Scheiben, die da drin waren, hatten einen Durchmesser von 24 Zoll. Das ist sehr groß im Verhältnis zu dem, was du heute kennst. Sie haben sich gedreht mit 1200 Umdrehungen pro Minute, also schon eigentlich relativ schnell. Die schnellsten Festplatten, da bist du heute im Konsumermarkt bei 10.000, 5.400 war so das normale, 7.200 die schnelleren. 50 dieser Platten waren in dem Gerät.
Boah.
Dann das Gewicht. Das Gewicht war rund eine Tonne.
Für die Festplatte?
Für dieser Kasten, den ich ja gerade beschreibe, für die Festplatte. Jetzt kommt die Frage mit der Speicherkapazität. Was denkst du, was die Speicherkapazität ist?
Ich denke mal, es wird weit unter einem Megabyte sein, oder?
Nee, es sind schon 4,375 Megabyte.
Oh, wow. Nicht schlecht. Ich hätte jetzt wirklich tatsächlich mit weniger gerechnet.
Nee, also vorher wäre es nicht interessant gewesen, weil die mit den Bandmaschinen, selbst mit Lochkarten kannst du schon relativ viel speichern. Mhm. Das ist ja nur eine Frage im Grunde, wie groß die Schachtel ist, in der das Lochkartenset ist. Ja, und es hätte sonst wenig Sinn ergeben, überhaupt so einen teuren Kasten dahinzustellen, denn man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Elektronik, die das Ding steuert, damals unendlich teuer gewesen ist. Dementsprechend war es dann auch egal, ob du irgendwie zwei von den Platten übereinander stackst oder gleich 50 nimmst, um halt einigermaßen Speicherplatz zu erzeugen, weil das hinterher den Bock nicht fett gemacht hat. Das war dann so wahrscheinlich die letzten $250.000. Ja, die waren dann aber egal beim Gesamtpreis der Festplatte. Keine Ahnung, was die damals gekostet hat. Bei vielen IBM-Sachen kannst du es nicht nachvollziehen, denn ähnlich wie schon Herman Hollerith ganz am Anfang, hat IBM durch die komplette Zeit diese ganzen super teuren Geräte einfach immer nur verleased. Da gibt's zum großen Teil nicht mal Preise für, weil du konntest die im Endeffekt nicht kaufen.
Okay.
Gut, im Juni 1960 kam dann die 7070er Serie. Das war der erste transistorbasierte, speicherprogrammierbare Rechner von IBM. In den 60ern wurde zudem das Geschäft mit elektrischen oder elektronischen Schreibmaschinen ein echter Renner. Und auch da hat IBM eine Entwicklung gemacht, die weltbewegend war in der Welt der elektrischen Schreibmaschinen. Und zwar, die haben die erste Kugelkopf-Schreibmaschine entwickelt. Mhm. Na, für die Leute, die nicht mehr so sehr bewandert sind oder nicht mehr im Kopf haben, wie Schreibmaschinen funktionieren. Du hast im Grunde dieses Standardmodell, da hast du für jeden Buchstaben, jeweils für den großen und kleinen Buchstaben zusammen, einen Arm. Du drückst auf eine Taste vorne, die ist mechanisch mit dem Arm verbunden. Der Arm schnellt nach vorne, haut auf ein Band, das mit Farbe getränkt ist und druckt damit eben diesen einzelnen Buchstaben auf das Blatt Papier. Bei einer Kugelkopfmaschine ist es so, dass sie nicht mehr die Arme hat, sondern einen Kugelkopf, der aufgehängt ist. Und dieser Kugelkopf kann kann rotieren und kann eben auch seinen Winkel verändern. Und alle Buchstaben und alle Zeichen, die die ganze Maschine kann, sind auf einer Kugel angeordnet. Und dadurch hast du einfach viel weniger mechanische Probleme. Denn es gab damals wirklich das Problem, dass in der Regel eine gute Schreiberin, und meistens waren es Damen, die damals die Maschinen bedient haben, schneller war, als die Maschine konnte. Denn du brauchst ja eine gewisse Zeit, die es dauert, dass der Arm zurückkommt. Und wenn du dann gerade insbesondere Arme hast, die nahe aneinander liegen und du die gleichzeitig haust, ist aufgrund der sphärischen Anordnung, verhaken sich die beiden Arme. So, und dementsprechend konnte halt damals eine gute Sekretärin quasi auf verschiedenen Modellen genauso schnell tippen, wie das Modell das maximal konnte, weil sie wusste, dass es so und so schnell ist. Das ist echt irre, das darüber nachzudenken, dass du früher wirklich schneller tippen konntest, als das Gerät, mit dem du da geschrieben hast, das darstellen kann. Ja, und wie gesagt, diese Kugelmaschine, die hatten...
Plus, du brauchst ja wahrscheinlich auch einfach viel weniger Kraft. Ich sag mal, eine Maschine, also diejenigen, die nochmal auf einer Schreibmaschine geschrieben haben, auf so einer klassischen Einzelarm-Schreibmaschine, du brauchst wirklich schon, finde ich, relativ ordentlich Kraft, um das halt gut genug durchzudrücken, damit auch der Schlag auf das Farbband sauber die Farbe auf das Papier bringt und du auch ein halbwegs gleichmäßiges Schriftbild
hast. Genau, das ist das, was für mich auch wirklich wichtig war, das sauber, dass du wirklich immer gleichmäßig aufhaust, damit hinterher der Brief wirklich aussieht wie gedruckt, weil du siehst den Unterschied oder du hast den Unterschied gesehen damals. Und diese Kugelkopfschreibmaschine hatte noch einen enormen Vorteil, da das Ding eh schon komplett eine Elektronik brauchte und nicht mehr nur einfach eine Elektrik. Eine elektrische Schreibmaschine ist im Grunde das Ding von, du hast einen Arm, der elektromechanisch bewegt wird und du hast eine Taste und drückst drauf, aber du kannst es noch direkt elektrisch 1:1 verkabeln. Mhm. Bei der Kugelkopfschreibmaschine brauchst du schon eine Logik.
Ja.
So. Und deswegen war es dort dann auch sehr schnell und sehr früh schon möglich, dass das Ding einen Puffer hatte. Mhm. Das heißt, du konntest erstmal den Satz so schnell reinhauen, wie du wolltest. Die Maschine vergaß nichts und hat es einfach weitergemacht. Das heißt, du warst vielleicht schon fertig mit dem Satz und die Maschine hat noch eine Sekunde weitergetippt oder zwei. Und das war natürlich für die Arbeit von einer Sekretärin, die ein Band abtippt, einfach super, weil sie sich überhaupt nicht mehr um die Maschine kümmern musste.
Mhm.
Mitte der 60er Jahre folgten dann neue Großrechner und später auch mittelgroße Maschinen. 1969 kam mit dem System 3 ein Low-End-Rechner, der dann noch bis 1985 tatsächlich vertrieben worden ist. Und der lief bis 1985 immer noch auf Lochkarten und hatte 4 Kilobyte Speicher und kostete eine Leasingrate von nur $1,000 im Monat.
Wow.
Ja, so viel zu Computer, so viel zu, was das so gekostet hat, was das damals bedeutet hat in den 70er Jahren, wenn eine Firma sagt, wir haben einen eigenen Computer.
Mhm.
Das war ja auch so ein Ding, dass du, selbst wenn du schon sehr viel Buchhaltungssachen machen musstest, die computergestützt gemacht wurden, hast du eine Buchhaltungsfirma dafür engagiert. Und das vor allen Dingen nicht, weil die Buchhalter beschäftigt haben, sondern weil die einen Computer besessen haben.
Mhm.
So einen eigenen Computer zu besitzen, beziehungsweise zu erleasen, war damals etwas, was einfach sagte, deine Firma hat es geschafft. Du hast einen eigenen Rechner, du hast eine eigene Etage, wo dein Rechner steht. Generell war bei den Rechnern von IBM dieses bis zum PC dieses Leasing halt einfach Standardmodell. Und auch heute gibt es viele Geräte, die du bei IBM einfach nur leasen kannst. Schon 1975 versuchte sich IBM an einem tragbaren Computer. Das war der IBM 5100 und der hatte viele Probleme. Zum einen war es das Gewicht. Das Ding wog 25 Kilo.
Wenn man sich mal überlegt, dass die Leute heute sagen, nee, ich brauche einen E-Book-Reader, mein iPad ist mir zu schwer.
Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen, wichtig ist, das Ding war tragbar. Das heißt nicht, dass der mobil funktioniert. Der hat selbstverständlich keine Batterie gehabt.
Mhm.
Noch dazu, dass das Ding einfach nur ein tragbarer Computer ohne Batterie war, kam der Preis. Den konnte man nämlich kaufen. Und $9,000 waren... Sind heute ja sogar noch empfindlich viel Geld. Damals kann man sich vorstellen, war das natürlich noch wesentlich mehr so.
Noch empfindlicher.
Exakt. Dementsprechend war das Ding kein wirklicher Erfolg. Aber sie hatten schon mal einen tragbaren Computer gebaut. IBM hatte die Idee des Personal Computers lange, lange Zeit belächelt. Der legendäre, große, erste Erfolgsmanager von IBM nach seinem Gründer hatte, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube in den 30er Jahren, hatte er noch gesagt, die ganze Welt braucht 5 Computer. Er hat den Erfolg der Computer geglaubt. Er glaubt, Computer braucht man, dann bist du davon ausgegangen, dass der weltweite Bedarf 5 Geräte ist. Jetzt in dieser Zeit sind wir bei seinem Sohn als Manager. Der war schon wesentlich progressiver. Der hat schon gesagt, ja, jede Firma braucht irgendwann vielleicht einen Computer. Aber diese Sache Personal Computer, was ja nichts weiter heißt als für die Privatperson, ein einzelner Computer für eine Person, Vielleicht sogar hat er noch nicht mal daran gedacht, dass du den zu Hause hast, sondern dass in einer Firma jeder einen einzelnen Computer hat. Das war ja schon erstmal bahnbrechend. Das hat er belächelt und hat dieses Feld einfach seinen Konkurrenten überlassen. Die haben da erstmal gar nicht dran geglaubt, denn es gab ja die ersten Computer, die du kaufen konntest, wie den Altair.
Mhm.
Du konntest zwar nicht wirklich was damit machen, aber du konntest die kaufen. Und es gab damals, also 1980, durchaus schon mehrere Firmen, die Computer anboten. Das war zum Beispiel Tandy, Commodore und Apple. Das waren Geräte, die du für ein paar hundert Dollar kaufen konntest. Die waren erreichbar, die waren immer noch teuer. Computer waren ein teures Hobby,
ja.
Aber du hattest deine Clubs, wo du dich mit Leuten treffen konntest. Du konntest auch mal abgelegte Maschinen damals schon gebraucht kaufen von Leuten, die halt einfach mehr Kohle hatten als Enthusiasten. Und konntest eine Menge an den Dingern lernen und sie waren auf jeden Fall erreichbar. Du konntest darauf sparen, du konntest das kaufen, du musstest nicht unbedingt dein Haus dafür beleihen. Als 1979 dann die Verkaufszahlen von PCs langsam durch die Decke gingen, und auch noch weitere Konkurrenten von IBM anfingen, ebenfalls in den Computermarkt oder in den kommenden PC-Markt, weil das Wort PC war noch nicht mal geprägt zu dieser Zeit. Als sie dort in den Markt einsprangen, musste auch IBM irgendwann handeln. Denn diese neuen Konkurrenten waren Firmen, die auch dann tatsächlich bis heute noch bekannt sind, zumindest in Retrospektive, wie Hewlett-Packard, Texas Instruments oder Data General.
Mhm.
Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, im übertragenen Sinne, also der Rechner, der gemacht hat, dass sie handeln mussten, war der Apple II. Ja, denn der Apple II war der erste Computer, bei dem IBM von ihren Kunden hörte, ihr könnt euren Rechner abholen, wir haben uns einen Apple gekauft.
Oh.
Das war wirklich dieses Ding, gerade Architekturbüros haben das Ding viel benutzt, weil der war halt im Verhältnis super klein, der hat einen Bruchteil des Stroms verbraucht, der war unglaublich viel schneller, gerade für diesen speziellen Bereich.
Mhm.
Und der war zugänglich. Du musstest einem Architekten eigentlich nur erklären, wie er die Zahlen einträgt und nicht mehr, wie er das Programm schreibt, womit er die Zahlen einträgt oder was auch immer. Eigentlich brauchtest du zuvor im Grunde einen, der die Idee hatte und einen, der die in den Computer eingeben konnte.
Mhm.
So, und das fiel einfach weg. Somit war jetzt dieses ultrakonservative Management von IBM im Endeffekt dazu gezwungen, selber einen PC zu entwickeln und sie haben dann das Projekt 5150 in die Wege geleitet. Wie konservativ ist eigentlich so ein Management? Sehr konservativ, ja, denn es ist zum Beispiel so, wenn wir in die kompletten 70er noch gucken bei IBM, es gab nur eine akzeptierte Kleidung, Anzug, Krawatte und natürlich Sockenhalter. IBM hatte in den 70ern unter anderem tatsächlich ein kleines Heft. Dieses kleine Heft war das offizielle Gesangbuch des Konzerns. Darin waren neue Texte für bekannte Songs. Und auch dafür habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, das zu der Melodie von Jingle Bells gesungen wird. So. Und damit wir es auch beide singen können, habe ich natürlich für Jan auch einen Ausdruck vorbereitet. So, ich gebe dir den jetzt mal verdeckt. Jingle Bells kennst du?
Ja.
Ja, ich zähle dann einfach ein und dann geht es los. 1, 2, 3, 4.
IBM, happy man, smiling all the way. Oh, what fun it is to sell our products night and day. Oh, IBM, Watson, man, partners of TJ. In his service to mankind, that's why we are so gay.
Ja, gay hieß nämlich damals nichts anderes als glücklich.
Fröhlich.
Ja. Glücklich, fröhlich. Und
oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ich übersetze euch das mal eben einfach, dann hat man so den Wahnsinn, der da drin ist, noch mehr, weil man muss sagen, ja, es war damals üblich, dass nicht nur zu irgendwelchen Konzernmeetings solche Songs gesungen wurde und da sind viele drin, da sind Dutzende von Texten drin. Das ist schon eine ganze Menge, diese Texte da drin, sondern dass auch wirklich zum Beispiel in Pausen das gesungen wurde, um halt einfach den Spirit hochzubringen.
Oh Mann.
Ja, also Übersetzung von dem, was wir gerade gemacht haben, grob. IBM, glückliche Männer, die immer zu lächeln. Oh, was für ein Spaß ist es, an Tag und in der Nacht unsere Produkte zu verkaufen. IBM, Watsons Männer, die Partner von TJ und seinem Dienst an der Menschheit. Darum sind wir so glücklich.
Wenn man sich das so übersetzt, dann fragt man sich, ist das gegebenenfalls eine Firmenhymne aus, keine Ahnung, Nordkorea?
TJ, um das ein bisschen zu erklären, ist Thomas John Watson und welcher dieser beiden TJs in diesem Falle gemeint ist, ist so die Frage, weil beide waren Manager bei IBM. Der Senior war ein US-amerikanischer Unternehmer und bis 1956 Vorstandsvorsitzender von IBM. Er war einer der reichsten Männer seiner Zeit und er wurde bei seinem Tod als der weltbeste Verkäufer bezeichnet.
Huh.
Der jüngere TJ ist Thomas John Watson Jr. und der war Chef von IBM von 1952 bis 1971. Er war der älteste Sohn von Thomas J. Watson. Und Watson bewirkte den Beginn des Engagements von IBM im Großrechnermarkt. Und er wiederum wurde bei seinem Ruhestand vom Forbes Magazin als der Kapitalist bezeichnet, als der beste Kapitalist der Welt. Das reicht aber jetzt erstmal zu der Geschichte von IBM, aber wir wissen jetzt zumindest, das ist nicht irgendwie die kleine Sandkastenfirma. Mhm. Microsoft, größter Anbieter von Programmiersprachen, die waren wirklich noch gar nichts. Das waren 11 Leute, die haben ein Büro gehabt und die waren halt zwar Marktführer, aber der Markt war nicht vorhanden. Der andere Typ war, also Kildall, war Professor und hatte Spaß daran, Dinge zu entwickeln, hat auch gerne ein bisschen Geld mitgenommen, keine Frage, aber war halt einfach auch kein Geschäftsmann und hat auch nicht gepeilt, was da auf sie zukommt. Es war jetzt klar, dass IBM den PC bauen würde. Das Problem lag relativ schnell auf der Hand. Sie hatten kein Betriebssystem. Mhm. Jetzt wurden relativ schnell zwei mögliche Lieferanten festgesetzt oder zu erkannt. Ja? Das eine war Bill Gates Microsoft und das andere war Gary Kildalls Digital Research. Dass Gates gar kein Betriebssystem anzubieten hatte, das war dem Riesen zu diesem Zeitpunkt noch komplett entgangen. Allerdings gibt es dort auch andere Quellen, die sagen, das lag gar nicht daran, dass die einfach nur geguckt haben, irgendwie Microsoft, ja, die können das haben, sondern dass es an Bill Gates Mutter lag. Denn sie wiederum war ihr ganzes berufliches Leben lang hauptsächlich mit Charity-Arbeit beschäftigt. Und über diesen Weg hat sie unglaublich viele Größen aus dem ganzen Land kennengelernt. Die kannte im Grunde echt gute, also viele Manager aus allen großen Unternehmen, um halt eben Geld zu sammeln für wohltätige Zwecke. Und da gibt es eben mehrere Quellen, die sagen, dass sie halt eben an den richtigen Stellen fallen gelassen hat, dass wenn IBM mal irgendwas mit den Computersachen da braucht, ihr Sohn da was hat.
Ja, mal eben kurz, dass das passende Name-Dropping, ne? Der gute Elevator-Pitch, wenn man mal gerade eben schnell in der richtigen Situation nur den kleinen Halbsatz sagen kann, der dann große Auswirkungen hat.
Richtig, dazu muss man sagen, dass es wahrscheinlich wirklich so diffus war, weil die Leute, die jetzt den Auftrag innerhalb von IBM hatten, sich darum zu kümmern, ein Betriebssystem zu besorgen, im Endeffekt auch nicht wussten, um was es geht. Also die wussten, das ist unsere Aufgabe. Aber was genau jetzt ein Unterschied zwischen einem Betriebssystem und einer Programmiersprache ist, was das alles bedeutet, war für die ein Buch mit 7 Siegeln, weil die bisher immer nur diese ganzen Großrechnersachen gemacht haben. Dafür haben die Leute gehabt in verschwitzten Anzügen, die im Keller gearbeitet haben, mit denen sowieso keiner sprechen konnte, weil die auf einem anderen Planeten gewohnt haben. Und das war jetzt was ganz Neues. Jedenfalls lässt sich das nicht genau klären, wie IBM auf Microsoft dann letztendlich gekommen ist. Nichtsdestotrotz riefen sie bei Microsoft zuerst an. Und das Ganze passierte 1980. Da gab es halt wirklich das Telefonat, dass IBM den Hörer hochgenommen hat, angerufen hat bei Bill Gates und um ein Treffen gebeten hat. Bill Gates hat sofort für die nächste Woche einen Termin angeboten. IBM hat freundlich abgelehnt und ihm mitgeteilt, dass sie sich morgen früh ins Flugzeug setzen und dann gegen Mittag in Seattle eintreffen werden. Ja, denn IBM hatte auch wirklich das Selbstverständnis von, wir sind IBM. Das muss reichen. So, Bill wiederum hat relativ schnell gepeilt, das ist wirklich, wirklich wichtig, es ist IBM. Ja, er hat sofort seinen Freund, Kollegen und Mitarbeiter Steve Ballmer für den Termin mit ins Boot geholt. Ballmer war in Harvard der Zimmernachbar von Bill Gates gewesen und ist einer von den drei Menschen gewesen, die dann mit Microsoft auch Milliardäre geworden sind. So, Ballmer wiederum war aber auch der einzige von den Top-Jungs bei Microsoft, die einen kaufmännischen Hintergrund hatten, so was wie eine Ausbildung hatten. Aber, das habe ich aus einem Interview mit Ballmer, wo er gesagt hat, aber das, was eigentlich Bill in dem Moment wichtig war, er rief mich an und sagte, Steve, du musst morgen auf jeden Fall bei dem Termin dabei sein. Du bist neben mir der Einzige in unserem Unternehmen, der weiß, wie man einen Anzug trägt. So. Am nächsten Tag pünktlich um 14 Uhr stehen dann halt drei Leute von IBM in der Lobby vom Microsoft-Gebäude, weil mittlerweile Microsoft das komplette Gebäude, wo sie vorher nur eine Etage hatten, übernommen hatte und wurden von einem freundlichen jungen Mann dort empfangen, der ihnen sagte, er bringt sie in Bill Gates Büro. Und im Bill Gates Büro hat er sich dann als Bill Gates vorgestellt. Sie hatten ihn eigentlich für einen Laufjungen gehalten und haben auch eine ganze Weile das noch als Gag gehalten, weil sie einfach nicht damit gerechnet haben, dass jemand, der so jung ist, Vorstand eines Unternehmens ist, das in irgendetwas Marktführer ist. Bevor das Gespräch dann losging, legte IBM als erstes eine Verschwiegenheitserklärung auf den Tisch. Darin wurde Microsoft untersagt, Betriebsgeheimnisse preiszugeben und ebenso die Tatsache, dass es ein Treffen mit IBM hat, geheim zu halten. IBM hingegen konnte sämtliche Informationen frei verwenden. Gates und Ballmer haben das Ganze ohne mit der Wimper zu zucken unterschrieben und das Gespräch konnte beginnen. Jack Sams, der IBM-Manager vor Ort, wollte ein Paket erwerben, das sowohl BASIC als auch ein Betriebssystem enthielt. Erst am Besprechungstisch verstand IBM dann, dass CPM gar nicht Microsoft gehörte. Microsoft hat zu diesem Zeitpunkt CPM in Lizenz vertrieben, und zwar als Steckkarten. Mhm. Das war da, aber sie hatten halt eben nur eine sehr, sehr begrenzte Lizenz für den Vertrieb davon. So eine Steckkarte, CPM übrigens, liegt bei mir im Keller. Ich habe nämlich für den C64 ein Modul. Das ist ein Modul, das ist halb so groß wie der C64. Das steckst du hinten dran und dann ist es hat halt eben CPM als Betriebssystem. Mhm. Bild schlug nun vor, Gary Kildall zu kontaktieren und dann ein Gespräch zu vermitteln, weil Bill Gates erstmal gedacht hat, gut, wir müssen das Ganze bündeln, um BASIC jetzt zu verkaufen, noch mehr an IBM, um das Ganze, um einfach im Spiel zu bleiben, holen wir den ins Boot, der halt CPM hat. So, und er hat dann das eben vorgeschlagen, Sams hat zugestimmt und er musste sich dann aber innerhalb der Verschwiegenheitserklärung bewegen trotzdem. Das bedeutet, Bill Gates hat angerufen und gesagt, Gary, pass auf, ich schicke dir ein paar Leute, die wollen mit dir über dein Produkt reden. Behandle die gut, das ist sehr wichtig.
Hat er nicht verstanden?
So.
An deinem Gesichtsausdruck sehe ich, das hat er nicht, den Wink mit dem Zaunfall hat er nicht verstanden.
Nichtsdestotrotz reiste nun die IBM-Delegation von Seattle runter nach Pacific Grove in Kalifornien und dort haben sie dann angerufen und gesagt, so, wir sind jetzt da und Kildall hat die Situation komplett falsch eingeschätzt. Der hat nämlich einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass schlicht und ergreifend die Tatsache, dass der größte Player auf dem Computermarkt bei ihm an die Tür klopft, wichtig ist. Ja, wohingegen Bill Gates das irgendwann mal so dargestellt hat mit, wenn damals IBM dich angerufen hat, ist das so, als ob der Papst dich persönlich angerufen hat, um mit dir irgendwas zu besprechen. Ja, also Kildall hat daraufhin nämlich dann den IBM-Leuten gesagt, klar, könnt ihr morgen vorbeikommen, ich bin aber selber nicht da, ich habe eine Verabredung. So, aber geht mal dahin, denn er hat das Unternehmen damals mit seiner Frau zusammengeleitet, meine Frau ist da, die kümmert sich schon um euch. So, also sind die halt eben zu Galactic Digital Research, das war ein kleines viktorianisches Haus in Pacific Grove, sind da angekommen, sind halt eben begrüßt worden von seiner Frau. Das ganze Haus war voller Hippies, total überfüllt und sie haben sich erstmal dann da an den Tisch gesetzt und haben natürlich das gemacht, was IBM immer macht zu Beginn eines Gesprächs, nämlich die Verschwiegenheitserklärung auf den Tisch zu legen. Das Ganze lief jetzt nur ein bisschen anders als ein paar Tage vorher in Seattle, denn Dorothy las diesen Text und sagte, das kann ich nicht unterschreiben. Daraufhin hat sie dann ihren Anwalt angerufen, den das Ganze prüfen lassen und ihr Anwalt riet ihr ebenfalls ab, das zu unterschreiben. Diese drei IBMler saßen jetzt wie vom Gewitter getroffen an diesem Tisch, weil das etwas war, was ihnen einfach noch nie passiert war. Und statt über CPM zu sprechen, saßen sie nun in diesem kleinen überfüllten Haus und telefonierten mit ihren Firmenanwälten. Denn die Frage, die sie jetzt erstmal klären mussten, war, ob Dorothy unter diesen Umständen überhaupt berechtigt war, mit ihnen darüber zu verhandeln, mit ihnen über das eigentliche Anliegen zu sprechen. Ja, es war auf jeden Fall sehr unschön und schlussendlich haben dann irgendwann die drei IBMler aufgegeben und sind gegangen.
Ja.
So, damit hatte sich Digital Research erledigt. Die haben sich aus dem Rennen eliminiert und IBM ist zurückgegangen zu Microsoft, wo Bill Gates und Steve Ballmer längst verstanden hatten, dass das die Chance ihres Lebens ist. Dass es das eine ist, was wirklich nochmal nicht nur ihr Unternehmen weiterbringt, sondern die Unternehmen auf die Art und Weise weiterbringt, dass der PC-Markt weitergebracht wird. Und letztendlich war zu diesem Zeitpunkt eh schon IBM der größte Kunde bei Microsoft, weil sie bereits an IBM-Lizenzen für BASIC, für Fortran, für COBOL, für Assembler, also für die ganzen Programmiersprachen verkauft haben, weil sie bei ganz vielen Sachen Exklusivverträge hatten, dementsprechend, es ging nur über Microsoft. Mhm. Und Bill und Steve haben geahnt, wie wichtig dieses PC-Projekt für die komplette Entwicklung der Computerbranche sein wird. Und haben dementsprechend gesagt, wir müssen einfach diese Lücke füllen, wir müssen irgendwie ein Betriebssystem für die hinkriegen, weil wenn dieses Projekt nicht stattfindet, wird es 20 Jahre länger dauern, bis der PC in jedem Haushalt steht. Das Problem war weiterhin nun einfach, dass Microsoft kein Betriebssystem hatte und sie hatten auch einfach nicht die Rechte, CPM an IBM weiterzugeben. Es musste einfach eine andere Lösung her, weil IBM inzwischen auch einfach an dem Punkt war, wir wollen CPM nicht. Einfach, weil uns der Typ nicht gefällt. Es muss eine andere Lösung geben. So, dann haben die lange, lange gesucht und dann der dritte Milliardär bei Microsoft hat dann letztendlich eine Idee gehabt. Das war Paul Allen und der hat eine kleine Firma ebenfalls in Seattle gefunden. Das war die Firma CL Computer Products von Tim Patterson. Und die haben ein rudimentäres Betriebssystem zur Verfügung gehabt. Und dieses Betriebssystem, was Tim Patterson entwickelt hatte, trug den Namen QDOS. QDOS stand für Quick and Dirty Operating System. So. Das Interessante ist, dass Patterson dieses Betriebssystem ganz ähnlich wie Kildall eigentlich nur für sich selber entwickelt hat. Und das eigentlich auch nur aus Interesse. Denn er hat 1976 auf einem Grabbeltisch ein Handbuch von CPM gekauft. Und anhand dieses Handbuches hat er sein eigenes Betriebssystem entwickelt. Was wiederum machte, dass QDOS verdammt nach CPM aussah, weil es im Grunde die kompletten Befehle übernommen hat, weil es die Struktur übernommen hat und weil du erstmal, wenn du es einschaltest, im Grunde den Unterschied nur siehst, dass dein Diskettenlaufwerk bei CPM-C heißt und bei QDOS A. Und Patterson hatte 4 Monate das Projekt nebenbei entwickelt, bis er halt das Betriebssystem fertig hatte. Und er hatte glücklicherweise so viel Ideen von anderen Entwicklern mit reingewebt, dass in der Summe das Produkt ein eigenständiges Produkt war. Patterson wiederum arbeitete zu dieser Zeit für Seattle Computer Products und bei denen lag dann letztendlich auch das komplette Rechtepaket für QDOS. Mhm. Microsoft ist dann wiederum zu Seattle Computer Products gegangen und hat gesagt, so, wir möchten das kaufen, vollständig. Und haben damals das Glück gehabt, dass im Grunde alle kleinen Computerfirmen, ganz, ganz kleine Firmen waren, die alle irgendwie Cash brauchten. Dementsprechend haben sie für $50,000 alle Rechte dafür gekauft.
Ja. Wenn man weiß, wo es dann hinläuft und dann diese Zahl $50,000 hört, dann wird einem so ein bisschen mulmig im Magen.
Ja, es kann einem auch auf jeden Fall mulmig werden, denn wir wissen alle, wo es letztendlich hingeführt hat und dass Microsoft auf jeden Fall zu einem der bekanntesten und wichtigsten Unternehmen der Welt geworden ist.
Und der Gründer eine Zeit lang der reichste Mensch der Welt war.
Richtig, und wahrscheinlich immer noch einer der reichsten ist, auch wenn er halt sehr, sehr viel seines Geldes inzwischen für sehr gute Zwecke genutzt hat. Und wie wir auch schon vorhin irgendwann gehört hatten, ja, tatsächlich hat Microsoft 3 Milliardäre hervorgebracht. Ist eigentlich auch spannend, dass es mal ein Unternehmen ist, wo wirklich auch einige der ursprünglichen Crew wirklich Fortune gemacht haben, wie man so schön sagt. Ja, auf jeden Fall sind wir aber noch nicht am Ende der Geschichte von MS-DOS.
Nicht. Da müssen wir jetzt erstmal wieder zurückkommen hin.
Ja, tun wir jetzt aber gar nicht mehr. Das machen wir nächste Woche.
Ah, verdammt.
Ja, denn das ist jetzt ein Zweiteiler geworden. Da müsst ihr euch leider noch mal eine Woche gedulden.
Wenn ich jetzt so auf meine imaginäre Armbanduhr gucke, dann hat der Chris recht. Das lohnt sich, das noch mal auf eine weitere Woche.
Ja, und es gibt auf jeden Fall noch einiges zu erzählen zu MS-DOS. Nächste Woche geht es noch wirklich mal ein bisschen mehr auch um die Versionen und was es da so gab und was alles so noch drumherum passiert ist. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart und ich kann euch nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo auch immer ihr euch gerade zeitlich im Tagesablauf befindet, wünschen. Kommt gut dadurch. Es ist toll, wieder bei euch zu sein und wir hören uns nächste Woche wieder.
Habt ein schönes Wochenende. Bis dann.
Tschüss.